Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und heute besuche ich Nicole auf ihrem Hof in der Uckermark. Die Sonne scheint schon, aber es ist noch ganz schön kühl. Wir wollen uns heute gemeinsam in den Auslauf zu ihren Hühnern setzen. Das macht Nicole oft und schon seit Jahren. Sie beobachtet die Hühner genau und genießt es einfach, unter ihnen zu sein. Heute hat sie sie wegen meines Besuchs vorerst nicht in den großen Auslauf gelassen. Naja, mal sehen, wie die das finden.
Wir müssen hier einmal am Gewächshaus vorbei, um die Ecke. Und wie du siehst, gibt es hier den Hühnerauslauf, wo die normalerweise jetzt wären, aber damit wir ein bisschen besser gucken können, habe ich sie jetzt in dem Gehege hinten gelassen.
Wie finden die Hühner das?
Man wird es gleich hören, die werden sich schon ganz schön beschweren. Sind ein bisschen genervt gerade, aber ich habe ihnen etwas als Leckerli mitgebracht und dann...
Was ist das Leckerli?
Käse.
Käse.
Käse ist das Tollste.
Ja?
Ja.
Ah, da kommt schon das Erste.
Ja. So, wir gehen mal rein. Beziehungsweise ich zeig dir mal, wie sie wohnen. Also Hühnerstall mit Stange in der Ecke.
Die ist wichtig, die Stange?
Ja, Hühner schlafen aufgebaumt, sagt man. Also Hühner schlafen nachts auf Stangen. Und die beste Stange ist die, die am weitesten oben ist. Das heißt, das Huhn, das am höchsten in der Hierarchie ist, darf auch am höchsten sitzen. Also es ist wirklich eine Hackordnung und die ganz oben ist, sitzt auch tatsächlich ganz oben. Und wie man hier sieht, sind die fast gleich hoch angebracht. Also von daher ist die hintere Stange jetzt die, um die gestritten wird, und die vordere nicht so toll.
Wie machen die Hühner die Hierarchien aus?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es hat mit dem Alter zu tun. Man sieht hier, wenn man die Hühner anschaut, die alle sehr meckerig und unzufrieden sind, wie man hört. Dann haben einige rote Ringe, das sind die ältesten. Die mit dem grünen Ring sind die vom vorletzten Jahr. Und dann gibt es noch eine kleine mit einem gelben Ring, die ist vom vergangenen Jahr. Also ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Die ranghöchsten Tiere sind immer auch die ältesten Tiere. Das heißt, die haben es irgendwann mal an die Spitze geschafft und die geben den Platz auch nicht wieder her. Und die anderen müssen sich dann darunter einordnen und dann untereinander aushandeln, wer ist stärker, wer ist prächtiger auch. Also du siehst hier, manche Hühner haben so einen großen Kamm, wie sie da hinten. Die ist immer höher in der Hierarchie als die mit dem kleinen Kamm.
Ach, dazu also, kann sie ja gar nicht zu ihrem kleinen Kamm.
Ja, und die mit dem großen Kamm sind meist, ich habe leider keinen Gockel, aber die sind meist eben auch bei den Hähnen die beliebteren, weil es auch so ein Zeichen ist für Gesundheit, Fruchtbarkeit. So.
Also es geht gar nicht so sehr um Stärke.
Nee, es geht gar nicht so sehr um Stärke. Ich hatte lange so eine kleine Zwerghenne und die war die Chefin und die war viel kleiner als alle anderen. Und die anderen hätten sie auch leicht von der Kraft her überwinden können. Aber nein, die war irgendwie durchsetzungsstark, war sehr resolut, sehr selbstbewusst, hat das auch so immer in ihrer Körperhaltung gezeigt. Und dann hat sie eben, solange sie diese Kraft hatte, hat sie das auch immer durchsetzen können, aber nicht durch Schlägereien. Also das findet fast gar nicht statt, dass sie sich zanken müssen um irgendwas. Aber man kann das klar sehen, wenn es irgendwo leckeres Futter gibt, dann geht die den höchsten Rang hat, hin und sagt, geht ihr jetzt mal schön beiseite, jetzt bin ich dran. Und dann wird dann nach und nach, wenn die dann satt ist, kann dann die nächste und dann kann die nächste und dann kann die nächste. So, also es wird dann eben alles aufgeteilt. Und wer Rang hoch ist, der kriegt viel und schläft gut. Und wer Rang niedriger ist, muss sich dann eben ein bisschen bescheiden.
Und dieser Rang wird immer neu ausgefochten oder immer wieder neu behauptet, die eigene Stellung innerhalb der Hierarchie?
Nee, wenn es einmal ausgehandelt ist, bleibt das so.
Ah, da kommt auch das Kleine, oder? Die Jüngste.
Nee, das ist tatsächlich ein Mischlingshuhn. Das ist eine der Ältesten. Ich hatte irgendwann angefangen mit Rassehühnern. Und dies hier sind jetzt Vorwerkhühner. Also diese hübschen schwarzen Hälse und dieser rote Körper. Das sind Vorwerkhörnchen, reinrassige. Ich hatte mir das mal als Bruteier bestellt. Das kann man tatsächlich im Internet so kaufen. Und hatte die bei einer, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch eine Brutmaschine, aber meistens, wenn ich eine Glucke habe, die brüten möchte, dann gebe ich ihr das und lasse sie die ausbrüten, damit sie die Küken selber führt. Irgendwann hatte ich eben diese Vorwerkhühner und auch eine andere Rasse, New Hampshire, glaube ich. Und New Hampshire sind sehr viel größere Tiere noch, die aus einer kalten Gegend kommen, sehr viel Gefieder haben und sehr eher so Fleischhühner sind, eher so dick werden. Und aus der Kreuzung zwischen einem New Hampshire Hahn und einer Vorwerkhenne wurde sie dann. Also sie ist dann so, hat so ein bisschen diesen Farbton von den Vorwerkhühnern, aber sie ist auch viel größer. Man sieht es auch, dass sie irgendwie, da ist was anderes mit dabei. Ja, die ist eigentlich gar nicht so viel dicker, aber die hat ein wahnsinnig üppiges Gefieder. Also wenn man, das ist wie so ein Kissen, wenn man da so reinfasst, das ist schon sehr gut gepolstert. Ja, es ist warm. Und dann gibt es irgendwo noch eine kleine Henne.
Mal gucken, wo sie hier...
Sitzt sie da gerade?
Ach, und sie brütet gerade?
Nee, die versucht ein Ei zu legen. Die haben über Winter so ein bisschen aufgehört mit dem Eierlegen. Und jetzt geht es so langsam wieder los. Sie ist gerade dabei und legt ein Ei. Und das ist ein kleines Sachsenhuhn, die hatte ich dann letztes Jahr neu. Ja.
Ah, jetzt ist lecker, ne? Möchten Sie den Käse haben?
Es ist lecker. Es ist schon was sehr Verlockendes, deswegen geht das schnell weg.
Erkennen Sie mich jetzt? Also erkennen Sie, dass du es bist und dass ich eine Fremde bin?
Ja, das erkennen Sie. Und sie sind aber, wie du merkst, gar nicht so, also sie sind sehr unruhig, das merkt man, weil sie hier eigentlich gar nicht sein wollen, sondern ein bisschen mehr Auslauf wollen, aber sind ja sehr zutraulich.
Warum rucken sie immer mit den Köpfen so vor und zurück?
Ich muss jetzt gerade mal schauen. Dieses Vor- und Zurückrucken, das hat was damit zu tun, dass sie versuchen, das Bild für einen kleinen Moment stillzustellen. Also es hat mit dem Sehvermögen zu tun. Sie gehen nach vorne und nehmen den Kopf nach hinten und deswegen ist das Bild für einen Moment dann stillgestellt. So hatte ich das mal herausgefunden.
Haben Sie denn eine schnellere Abfolge als wir?
Ja, die haben eine sehr viel schnellere Abfolge im Sehvermögen. Das, was wir so sehen, diese, ich glaube, es sind so 24 Bilder die Sekunde, die wir so sehen können, ist bei ihnen deutlich mehr. Ich habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn man Hühnern einen Film zeigen würde, würde es bedeuten, die sehen Bild für Bild und keine Abfolge. Jetzt werden sie aber sehr unzufrieden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen.
Kannst du das deuten, ihre verschiedenen Stimmen oder ihre verschiedenen Laute?
Ja, das ist gar nicht schwierig. Also das, was es hier ist, ist so ein bisschen Stress, so ein bisschen Unzufriedenheit, ein bisschen Nervosität auch, weil irgendwas Fremdes hier passiert. Und dann gibt es natürlich eben dieses Zischen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, als die anderen da hineinguckten bei dem Huhn, das Eier legen will, hat das Huhn drin angefangen zu zischen. So, geht weg, lass mich in Ruhe. Ich will nicht, dass ihr mich hier stört. Ich bin hier jetzt auf dem Nest, weil die alle dasselbe Nest benutzen und sie natürlich jetzt nicht weggescheucht werden möchte vom Nest. So. Und dieses Op, 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 das ist immer so ein, ach, lass mich doch hier raus, es stresst mich jetzt, ich will jetzt hier nicht mehr sitzen müssen. Das ist Streit. Jetzt hat jetzt eine... Die andere, ja, die Arme musste jetzt von ihrem Nest runter, weil sie kam und gesagt hat, jetzt geh mal weg hier.
Ach hier, und jetzt bleibt das Ei, die Geburt des Eis bleibt stecken.
Jetzt bleibt das Ei und sie möchte jetzt natürlich zurück. Und dadurch, dass sie die Jüngste und der Rangniedrigste ist, muss sie jetzt irgendwie eine Lücke finden, um wieder auf ihr Nest zu können, ohne dass die anderen sie wieder wegscheuchen.
Ah ja.
Also es ist... Sie sind auch manchmal nicht so ganz einfach im Umgang miteinander.
Aber ich sehe, dass die Hennen keinen Hahn brauchen. Hier ist ja keiner.
Das ist ganz lustig, weil ganz viele Leute denken, ich habe keinen Hahn und dann hast du ja gar keine Eier. So, also viele Leute denken tatsächlich, Hühner legen nur Eier, wenn es einen Hahn gibt. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also Jedes Huhn hat einen normalen Legerhythmus und wenn ein Hahn dabei ist, ist das Ei befruchtet und es kann Küken ausbrüten. Und wenn kein Hahn dabei ist, gibt es natürlich trotzdem Eier, die aber unbefruchtet sind, daher keine Küken.
Und der Hahn hat aber immer eine Hühnerschar um sich herum. Der hat jetzt ja keine feste Henne.
Ich habe keinen Hahn, obwohl ich das total gerne hätte, weil ein Hahn und 6 Hennen ist nicht so eine gute Sache. Hähne haben ziemlich Tretakt, nennt man das. Also sie steigen dann auf die Henne, um sie zu befruchten. Und wenn man nur 6 Hennen hat, dann ist das eine ganz schöne Belastung für die Tiere. Und dann haben Hähne oft auch noch ihre Lieblingshenne. Und die besteigen sie ganz besonders oft. Und dann hat man eben so fürchterlich zertretene, kahle Hennen. Und um das zu vermeiden, habe ich bei der kleinen Gruppe hier, weil ich es nicht anders machen kann, eben gar keinen Hahn dabei.
Wie viele Rassen gibt's denn? Wie viele Hühnerrassen?
Ach, es gibt Hunderte. Das ist alles so eine Faszination gewesen, die es im 19. Jahrhundert extrem gab. Also im 19. Jahrhundert hat man angefangen, unglaublich viele Züchtungen hervorzubringen. Also es gab dann die ersten Rassegeflügelzüchtervereine, es gab dann Rassestandards, die man festgelegt hat. Und dann hat man eben Hunderte von verschiedenen Rassen hervorgebracht und jede Rasse hat dann auch nochmal verschiedene Formen. Also es gibt dann Zwergformen, es gibt große Formen, es gibt diese Kämme, es gibt Farbschläge, es gibt Kammformen, es gibt verschiedene Größen. Deswegen sind es viele, viele hundert, die eigentlich heute noch existieren, aber eben nur so einen ganz kleinen Maßstab noch über die Rassegeflügelzüchter, die dann versuchen, diese Rassen weiter zu erhalten.
Und wieso kam es dann plötzlich in Mode? War das Huhn dann auch als Nutztier oder nur als Schmucktier gedacht im 19. Jahrhundert?
Ich glaube, das hat viel zu tun mit dieser Faszination für Abstammung, also alles, was mit Darwin, Vererbungslehre etc. zu tun hat. Das hat ein großes Interesse geweckt für sowas wie Züchtung, egal ob Huhn oder Schwein oder jedes andere Tier. Und da ist ein großer Grundstein gelegt worden. Beim Huhn speziell hatte ich dann herausgefunden, gab es tatsächlich mal so eine Art von Hühnerfieber, nannte man das. Das hat damit zu tun, dass Victoria, die englische Königin, von einem ihrer Seemänner aus ihren Kolonien einen Huhn mitgebracht, also eine ganz kleine Gruppe von Cochin-Hühnern mitgebracht bekommen hat. Und diese Cochin-Hühner, die hat sie so toll gefunden, dass sie in den Windsor einen riesigen Hühnerstall gebaut hat, so mit Wärter und allem drum und dran. Es gibt davon Zeichnungen, es ist total toll. Es ist wie ein kleines Schlösschen neben dem Windsor-Schloss mit einem Wetterhahn dann noch oben drauf und so eine Voliere, wo dann auch die Königin und der König sitzen, Tee trinken und Hühner beobachten konnten. Was, wie man sieht, ja auch extrem viel Spaß macht. Ja. Und das hat sich so ein bisschen gestreut in der adligen Welt. Und sie hat tatsächlich auch an ihre ganze Verwandtschaft Eier von dieser besonderen Rasse geschickt, sodass das dann in Mode kam. Also diese seltsamen, sehr großen ostasiatischen Hühner waren irgendwie was, was man nicht kannte. Es gab so diese Landschläge, diese ganz gewöhnlichen kleinen Hühner, die so regional noch aus älteren Zeiten auf dem Bauernhof so mitliefen und so ein paar Eier gelegt haben. Und dann begann so diese Mode der schönen Hühner. So noch schönere Rassen, noch buntere Kämme, noch alles sollte dann prächtiger werden. Und es war dann auch tatsächlich so, dass es richtige Messen dafür gab. Also das Hühnerfieber schwappte dann von England vor allem in Dingen in die Vereinigten Staaten über. Und da gab es dann große Messen. Und auf diesen Messen wurden die Tiere dann vorgestellt. Es wurden neue Züchtungen daraus hervorgebracht. Und dann wollte plötzlich jeder Hühner haben. Und dann stiegen die Preise. Und dann gab es Bruteier für extrem viel Geld. Dann gab es Tiere für extrem viel Geld. Und irgendwann brach das zusammen, so wie das Tulpenfieber zusammenbrach, brach auch das Hühnerfieber zusammen. Und dann hatten plötzlich ganz viele Leute viel Geld ausgegeben für Hühner und wussten dann aber auch gar nicht mehr, was sie damit machen sollten.
Und dann haben sie geschlachtet.
Und dann haben sie, ja, dieser Burnham, der das beschrieben hat, sagt, man wird sie nicht los, sie sind zäh und man kriegt sie nicht in den Kochtopf, man kann sie nicht mal essen, die sind so riesig und zäh.
Aber ich meine, das hat sich ja nun gerade in Amerika dann sehr verändert, oder?
Ja, das stimmt. Also es gibt, ich glaube, in den USA gibt es noch eine deutlich stärkere Tradition, die sich rund um das Huhn in allen möglichen Varianten gebildet hat. Und aus Amerika kommt dann letztlich auch das, was wir heute in Deutschland kennen. Also nach dem Hühnerfieber war es tatsächlich so, dass Rassegeflügelzucht erstmal Standard wurde. Es wurde eben weiterhin betrieben. Und es wurden Rassen gezüchtet, die dann die Eigenschaften haben, die wir heute kennen für die vielen Tiere, die als Masthühner oder als Legehennen in der Intensivtierhaltung genutzt werden. So, also alle Züchtungen, die dort hineingegangen sind, heute sind es ja Hybridzüchtungen, sind aber quasi Erfindungen des 19. Jahrhunderts, vorwiegend in den USA.
Was ist ein Hybridhuhn?
Ein Hybridhuhn ist kein reinrassiges Tier wie dieses Huhn, sondern bei einem Hybriden werden verschiedene Rassen oder verschiedene Zuchtlinien miteinander gekreuzt, damit sie unterschiedliche Eigenschaften aus der Elterngeneration in sich vereinen, die einzeln bei den Eltern nicht vorhanden sind.
Das heißt, die haben die Eigenschaft, zum Beispiel viel Fleisch anzusetzen oder viele Eier zu legen?
Ja, früher war es dann so, dass ein Huhn beides konnte, zwei Nutzungshühner nennt man das heute und macht damit auch wieder Versuche. Also man konnte sie essen und sie haben Eier gelegt. Und dann irgendwann hat man angefangen, das aufzuspalten und zu sagen, die Hühner, die nur eins können, Eier legen oder Fleisch ansetzen, die halten wir in unterschiedlichen Zuchtlinien. Und wir haben heute eben diese Mastrassen, die in 40 Tagen oder so auf 2,5 Kilo Körpergewicht anwachsen. Also es sind ja unfassbare Mengen an Zunahme jeden Tag. Und wenn man so eine Legelinie hat, die ist nach 40 Tagen, die sind noch ganz klein, also die sind noch keine ausgewachsenen Tiere. Das heißt, das, was diese Hybrid-Inzuchtlinien schaffen können, kann so eine Rassehuhn niemals schaffen.
Kam die dann auch nach Deutschland?
Ja, das hat sehr viel mit den Kriegen zu tun. Also im Ersten Weltkrieg war es noch total unbekannt, Hühner für Mastzwecke zu halten. Da gab es Legehennen und diese Legehennen wurden irgendwann alt, dann hat man sie geschlachtet und gegessen. Aber es gab nicht sowas wie ein Brathähnchenmarkt, auch in den USA nicht. Im Ersten Weltkrieg gab es den Versuch, die Truppen in Europa, also die amerikanischen Truppen in Europa zu unterstützen und zu sagen, esst ihr mal viele Eier und haltet ihr mal Hühner, damit ihr Proteine bekommt, also tierische Proteine bekommt, weil das Rindfleisch, das Beef, das geht an die Soldaten, die kämpfen, an die kämpfenden Truppen. Und im Zweiten Weltkrieg hat man tatsächlich dann umgestellt und gesagt, der heimische Markt wird beliefert mit Hühnerfleisch und das Beef und das Schweinefleisch geht auch wieder an die Truppen. Das heißt, da hat man versucht, diesen ganzen Markt hochzufahren von Masthühnern. So. Vorher hat das noch gar nicht existiert. Das heißt, dieser Versuch, die Alliierten zu versorgen im Zweiten Weltkrieg mit Fleisch, hat auch zu einem Bedarf nach Geflügelfleisch im amerikanischen heimischen Markt geführt. Das war dann aber vorbei nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wollten die Leute wieder Beef essen, auch in den USA. Also auch die normale Bevölkerung wollte wieder Rindfleisch essen. Und dann hatte man aber quasi so eine Art von Produktion hochgefahren für Mastgeflügelfleisch und das sollte jetzt irgendwo hin. Und deswegen hat man versucht, dieses Fleisch attraktiver zu machen. Man hat einen landesweiten Wettbewerb ausgeschrieben, der hieß Chicken of Tomorrow. Das war 1948. Das Huhn der Zukunft sollte erfunden werden. Und das ist total lustig, weil es war das Landwirtschaftsministerium in den USA, das dann zusammen mit einer Supermarktkette einen landesweiten Wettbewerb ausgeschrieben hat. Und dann wurden alle Züchter aufgerufen, ein fleischigeres, schneller wachsenderes, attraktiveres, einen Broiler, ein Masthähnchen zu züchten. Und als Vorlage hat man sich so eine Art Wachsmodell gemacht. Also alle Züchter hatten so eine Art Wachsmodell vor Augen, wie ein idealer Bräuler aussehen soll. Und das ist total irre. Das sieht aus wie so eine kleine Pute. Die Hühner waren damals total schlank, so eine langen, schlanken, dünnen Dinger. Es war gar nicht so, es war gar nicht diese Art von Bräuler, die wir heute aus dem Supermarkt kennen. Gab es damals überhaupt nicht. Und dieses Wachsmodell sah aber so aus, dass man heute denkt, ja, ist doch ein normales Masthähnchen, was ist so.
Aber und damals war es die Utopie.
Damals war es eine absolute Utopie. Und dann gab es dann auch Sieger in dem Wettbewerb und diese Sieger in dem Wettbewerb haben dann auch weiterhin den Markt tatsächlich für sich erfunden. Die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Hühnerfleisch, tiefgefrorenes Geflügelfleisch nach Europa und vor allen Dingen auch nach Deutschland exportiert. Dieses Brathähnchenessen, das ist tatsächlich etwas, was Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern gelernt hat. Das gab es vorher in dem, also Wienerwald und sowas. Die haben alle ihre Hähnchen aus den USA importiert. So.
Und ich meine, deine Hühner glänzen ja wirklich wunderbar. Reinigen sie das selbst?
Ja, Hühner lieben Baden. Staubbäder. Also ein Huhn ohne Staubbad ist absolut unglücklich. Das heißt, die suchen sich da eine Ecke mit trockenem Sand oder Torf oder was auch immer. Und dann fangen sie an, sich da hineinzubuddeln und schieben sich Sand ins Gefieder. So immer mehr und so, dass es richtig so auf die Haut geht und dann wird das alles abgeschüttelt mit allen Schuppen und mit allem, wir haben jetzt kein Ungeziefer, aber wenn, dann würde das ja auch ein bisschen besser werden. Und dann fangen sie an und fetten sich ein. Die haben so eine kleine Bürzeldrüse hinten vor den Schwanzfedern, so eine kleine Drüse, an die sie mit dem Schnabel streichen. Und dieses Fett, das da rauskommt, das verteilen sie über alle Federn. Und dann ist es wieder intakt und dann ist es wieder glänzend.
Und das machen Sie einmal am Tag oder
in der Woche? Ja, das machen Sie sehr gerne. Also das machen Sie auf jeden Fall einmal am Tag. Ja. Und meine Hühner sind gerade auch so glänzend und hübsch, weil sie die Mauser hinter sich hatten. Im Winter sahen sie ein bisschen zerrupfter aus, weil sie ihr Gefieder gewechselt haben. Das passiert auch einmal im Jahr. Also dann fallen Federn aus und neue wachsen nach. Und jetzt sind sie so intakt. Ich glaube, jetzt lassen wir sie mal ein bisschen raus. Weil sie
hat sich so viel beschwert.
Ja, jetzt kann sie gar nicht mehr aufhören.
Und das brütende Huhn, das brütet aber mehrere Eier aus, oder immer?
Ich habe nur legende Hühner. Die legen dann eine Zeit lang, bis sie dann denken, okay, jetzt geht's los. Man merkt dann, wenn ein Huhn so in Brutlaune kommt, dann hat es dann die entsprechenden Laute und fängt an zu glucken, nennt man das. Deswegen heißen die auch Glucken, weil die immer so Gluck-Gluck-Laute machen. Und dann denkt man, okay, wenn man das hört, weiß man, jetzt ist es bald soweit, dann bleibt sie einfach sitzen und brütet aus. Und dann ist es ihnen auch eigentlich egal, wie viele Eier es sind. Und wenn es nur ein Ei ist, also dann will sie auch sitzen und will dann auch brüten.
Also sie brütet jedes Ei aus, egal ob es befruchtet ist oder nicht, das ist ihr nicht bewusst.
Das ist ihr nicht bewusst, genau, sie brütet jedes Ei aus. Mhm.
Jetzt gesetzt der Fall, sie seien befruchtet, was passiert dann bei den Eiern? Sind die, ja dieses kleine Embryo, hören die schon voneinander im Nest?
Ja, also ein Ei braucht 3 Wochen. Also der Embryo im Ei braucht 3 Wochen, bis er soweit ist, dass er schlüpfen kann. Man hat dafür unglaubliche Forschung betrieben, wie das mit der Entwicklung des Embryos im Ei ist. Also es gibt da seit Hunderten von Jahren Forschung für jede, quasi jede Minute, die sich ein Küken im Ei weiterentwickelt. Dieser springende Punkt zum Beispiel, über den wir reden, das ist der springende Punkt. Das kommt aus der Forschung von Aristoteles, der dann gesagt hat, so am 4., 5. Tag im Ei fängt das Herz an zu schlagen. Das kann man sehen. Das ist der springende Punkt. Daher kommt es eigentlich.
Und Aristoteles konnte das schon sehen?
Der konnte das schon erforscht, genau. Der hat ziemlich genau beschrieben, also relativ genau beschrieben, was so in mehrtägigen Abständen im Ei passiert. Also er hat dann einfach immer ein Ei aus einer Brut herausgenommen, geöffnet und geguckt, wie hat sich das entwickelt. So. Und das ist von ihm sehr, sehr Ich glaube, es ist der Erste, der das so genau beschrieben hat. Und das ist dann immer weiter verfeinert worden. Also bis ins 19. Jahrhundert, wo wirklich Hunderte von Eiern geöffnet wurden, um ganz genau zu sagen, wie ist die Entwicklung des Embryos im Ei. Weil man über die Entwicklung des Embryos im Ei eben auch viel über die Entwicklung des Embryos allgemein schlussgefolgert hat. Deswegen war das so wichtig und eben auch ein sehr leicht zugängliches Objekt. Das Embryo entwickelt sich dann so, dass es nach einer bestimmten Zeit anfangen kann zu hören. Und dann kann es auch nach einer bestimmten Zeit Kontakt aufnehmen mit seiner Umgebung. Das heißt, es hört die anderen Embryonen in den anderen Eiern oder die anderen kleinen Küken, die noch im Ei sind. Und dann fangen die an, sich über Klicklaute zu verständigen. Ach so. Und fangen dann an, irgendwann zu synchronisieren. Jetzt geht's los, jetzt fangen wir an, das Ei aufzupicken. Das heißt, die Schlupf findet eigentlich in ziemlich kurzen Abständen hintereinander statt. Es ist selten, dass ein Küken irgendwie noch einen Tag später hinterherkommt, weil sich die Küken untereinander verständigen und sagen, so über das Tackern mit dem Schnabel gegen die Eischale, jetzt geht's los, Freunde, jetzt macht mal zu, jetzt geht's voran, wir wollen schlüpfen.
Und wie kommt das Küken aus dem Ei?
Oh, das ist ja, hier hast du mal so ein, also es sieht so ein bisschen aus wie, wie soll ich es beschreiben, also wie wenn man ein Frühstücksei isst und oben quasi den Deckel abschlägt, dann hat man ja so eine Naht drumherum. Was ich sagen will, ein Küken hat einen kleinen Zahn auf dem Schnabel, der Eizahn. Es ist so ein kleiner Höcker auf dem Schnabel und den benutzt es, um den Kopf zu heben und die Schale aufzudrücken. Und dann dreht es sich im Ei und macht so quasi so eine Naht drumherum. Und dann geht oben der Deckel ab und es kann sich rausdrücken.
Ah, es perforiert sozusagen vorher einmal die Eikappe.
Ja, es ist wirklich eine harte Arbeit. Es muss Stück für Stück von dieser Eischale aufdrücken, damit es am Ende rauskommt. Mhm. Die Henne macht nichts, sie hilft nicht. Das muss das Küken alleine schaffen. Und dann drückt es sich dann irgendwann aus der Schale raus und liegt dann noch ein bisschen erschöpft und schlapp und feucht unter der Henne und wird dann erstmal getrocknet. Also es dauert dann so einen Tag, dann ist das Küken so richtig schön flaumig, wie man so ein Küken kennt. Vorher ist es noch so ein etwas feuchtes kleines Wesen. Ja. Und dieser Eizahn fällt dann bald ab. Also das ist ein paar Tage und dann ist der abgefallen. Es ist wirklich nur, um aus der Schale zu kommen. Und dann ist es auch relativ schnell bereit, mit der Mutter dann loszuwandern. Also es trocknet dann unter ihr und dann kann es aber schon alles. Also es kann dann mit ihr losgehen, es kann picken, es kann trinken, es kann dann alles.
Und bringt die Mutter dem Küken irgendetwas bei oder kann es auch schon unterscheiden?
Also ein Küken, das man ohne Mutter, ohne Glucke großzieht, kann ja auch alles.
Hast du das mal gemacht?
Ja. Ja? Das habe ich mal gemacht. Dazu komme ich überhaupt zum Huhn, weil ich als Kind, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, aber meine Eltern hatten gar keine Hühner. Und ich habe dann als Kind mal ein Hühnerei geschenkt bekommen, warum auch immer. Von irgendeinem Nachbarn hat gesagt, hier ist ein Ei. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Und wir hatten gerade Enten, die brüteten. Und dann habe ich das der Ente mit runtergeschoben. Und dann war mir aber nicht klar, dass eine Ente länger braucht. Also ein Entenküken schlüpft später als ein Hühnerküken. Und dann war dieses Ei, dieses Hühnerei, fruchtbar und dann kam ein kleines Küken daraus. Und diese Ente wusste nicht so richtig, was soll sie jetzt machen. Sie hatte ihr Hühnerküken, aber aus ihren Enteneiern war noch nichts geschlüpft. Und dann habe ich das Ei, also das Küken weggenommen, damit die Ente weiter brüten kann in Ruhe und habe dieses kleine Küken dann großgezogen. Da war ich selber so ein Grundschulmädchen und hatte dann immer dieses kleine Küken bei mir, was ein bisschen anstrengend war, aber es war auch toll. Also ich habe dann auch tatsächlich dieses Küken groß bekommen und es wurde dann irgendwann so ein Italienerhahn, war das, so ein schöner roter Italienerhahn. Und der hat dann irgendwie Hennen dazu bekommen bei uns. Wir haben einen Hühnerstall gebaut und dann hatte ich Hühner und eben diesen zahmen Hahn, der das war ein ganz schönes Tier. Also es war eine richtig schöne Herde dann.
Ich wurde mal Zeugen, wie ein Hahn ein kleines Mädchen wirklich verfolgte. Und da war es ganz klar, er hat eine Grenze überschritten für diese Familie, sodass er dann geschlachtet werden musste.
Ja.
Ist das gängig?
Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn Hühner von Menschen großgezogen werden. Haben die Hähne häufig gar nicht das Gefühl dafür, dass der Mensch was anderes ist als sie selber. Das heißt, der Hahn kommt dann in ein Konkurrenzverhältnis zu den Menschen, weil der sagt, es kann doch nicht sein, dass du, Mensch, hier meine Hennen jagst. Jetzt jage ich dich mal. Das heißt, wenn man einen Hahn selbst großzieht, ist die Gefahr, dass er einen angreift, größer, als wenn ein Hahn keinen Kontakt hatte zum Menschen und dann eben den Respekt bewahrt vor dem fremden Wesen. Aber meine Hühner denken irgendwie auch, ich gehöre so dazu. Das ist so ein bisschen... Und ein Hahn ist dann sehr eifersüchtig. Also er registriert es und denkt, naja, eigentlich bin ich hier der Chef, also zeige ich dir das jetzt mal.
Und die berühmten Hahnenkämpfe, finden die statt, wenn jetzt junge Hähne dem alten Hahn seinen Rang abstreitig machen wollen?
In der Natur finden Hahnkämpfe, denke ich mal, also wenn man jetzt zu dem Bankiwahun geht, von dem die Hühner alle abstammen, die Haushühner, dann leben die als Gruppe zusammen, verschiedene Hähne, verschiedene Hennen. Und im Frühjahr, so zur Brutzeit, versucht sich dann ein Hahn durchzusetzen und mit einer Gruppe von Hennen zu separieren, um quasi seine Nachfolge zu sichern. Und in dem Zuge müssen sie dann auch aushandeln, welcher Hahn darf denn jetzt und welcher hat das Nachsehen. Also das stärkste Tier gewinnt dann und kann sich irgendwie fortpflanzen. Und das ist, wenn man mehrere Hähne in so einer Gruppe hält, bei den jüngeren Tieren erstmal Spielerei, das machen die sowieso. Also wenn man junge Hähne hat, die miteinander aufwachsen, fangen die an und kämpfen aus Spaß. So wie viele junge Tiere dann irgendwie miteinander kämpfen, einfach um sich so ein bisschen auszuprobieren. Das ist nicht blutig und es ist überhaupt nicht brutal, sondern es ist einfach total schön anzuschauen, wie die dann sich wirklich taxieren. Und manchmal ist es auch so, dass dann einer denkt, okay, ich gehe mal lieber weg. Dann läuft der andere auch nicht hinterher und versucht, ihn zu unterwerfen, sondern es ist dann ausgehandelt. Ich bin stärker als du, ohne dass wirklich was passiert ist. Und der alte Hahn wird auch nie angegriffen von den jungen Hähnen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Sondern die jungen Hähne müssen unter sich so eine Hierarchie aushandeln. Es ist nur so, dass die jungen Tiere, die jungen Hähne, stehen ja in der Hierarchie unter den alten Hennen. Und irgendwann wollen die aber die Hennen beherrschen. Und dann gibt es Kämpfe zwischen einer alten Henne und einem jungen Hahn. Meistens zieht dann irgendwann die alte Henne den Kürzeren, weil die jungen Hähne einfach stärker sind. Aber das ist dann wirklich so, dass die alte Henne nicht einsieht, warum sie sich jetzt von so einem Grünschnabel irgendwas sagen lassen muss. Und dann gibt es wirklich noch etwas stärkere Streitereien, das kann dann auch, also es ist nicht so, dass das dann böse endet, aber es ist schon so, dass man merkt, okay, das ist jetzt ernst gemeint.
Und jetzt, ich muss dich das einfach fragen, weil wir nun schon hier bei den Hühnern sitzen, was war denn nun zuerst, das Ei oder die Henne?
Ja, ich finde das so unbefriedigend, die Antwort, aber also das Ei war zuerst. Warum? Wenn man von einem Huhn spricht, dann spricht man ja das erste Mal von einem Huhn, wenn sich die elterlichen Gene im Ei so gemischt haben, dass das, was daraus schlüpft, dann auch tatsächlich als Huhn bezeichnet wird. Die elterlichen Gene kommen dann von Tieren, die dann noch kein Huhn sind. Das heißt, zuerst war das Ei und nicht die Henne.
Dann
das
weiß
ist
ich,
die evolutionsbiologische Erklärung. Aber trotzdem, es bleibt ja immer so die Frage, woher kommen wir, was ist der Ursprung, wie ist das alles entstanden? Und dann ist natürlich so diese Henne-Ei-Frage, irgendwie bekommt es dann noch so eine andere Bedeutung, die sich nicht so einfach über diese evolutionsbiologische Schiene erklären lässt. Und dann kommt man so in diese ganze Mythologie, die sich um das Ei, mit dem Ei immer schon verbunden hat. Das fand ich auch sehr spannend, dem mal nachzuforschen, also welche Ideen sich so mit der Schöpfung der Welt und dem Ei verbunden haben. Also es gibt ganz viele Mythologien, die sagen, der ganze Kosmos ist aus einem Ei entstanden, bis hin zur Atomphysik. Also es gibt diesen Forscher, der heißt Lemaître, der dann sagte, dieser Urknall, das ist einfach, die gesamte Materie war quasi in einem Ei konzentriert und ist dann explodiert und seitdem dehnt sich der Kosmos aus. Also die ganze Urknalltheorie geht letztlich auch noch auf die Fantasie vom Ei zurück.
Ah ja. Ist es auch heilig gesprochen worden? War es in Riten oder in Kulten gängig, das Ei oder das Huhn ja zu verehren?
Ja, es gibt in allen Kulturen, in allen Religionen diese Idee vom Neubeginn, vom Neubeginn des Lebens. Also das Ei ist ja etwas, was im Frühjahr gelegt wird, vom Vogel, und was aus dem Ei schlüpft, ist neues Leben. Das heißt, diese Verbindung von Frühling und Ei findet man in allen Religionen wieder, ein bisschen zu Ostern, das Osterfest mit dem Ei. Das gibt es in jüdischen Traditionen. Ich habe das in persischen Traditionen gefunden. Das fand ich auch sehr spannend mit dieser frühen monotheistischen Religion, die sich mit dem Zoroastrismus. Also Zoroastra hatten das Huhn und das Ei und den Hahn als heilige Tiere, weil es eben so eine Art von, ja, es ist einmal der Beginn der Schöpfung im Ei, es ist die Vorhersagekraft des Hahnes als Künder des Morgens, also er verkündet ja auch, es beginnt der neue Tag, deswegen waren es heilige Tiere dieser alten persischen Religion. Und diese Lichtgestalt und dieser Neubeginn und diese Schöpferkraft, die ist sehr stark mit Eiern und Hühnern verbunden worden.
Ich muss nochmal zurückspringen zu dem bäuerlichen Leben in Deutschland, weil mich das beschäftigt, was du eben gesagt hast, dass es dann hier hinüberschwappte, dass die Bauern überzeugt wurden, fortan Geflügel zu halten und Masthühnchen zu züchten. Inwiefern hat denn das bäuerliche Leben verändert?
Hühner und bäuerliches Leben war eigentlich die Domäne der Frau ganz lange. Das heißt, die Bäuerin war für das Geflügel zuständig, hat auch Geflügel auf dem Markt verkauft, Eier verkauft, hatte Einnahmen aus dem Handel mit dem Huhn, so für die eigene Küche, für den Dünger, fürs Feld, für den Verkauf und in kleinen Mengen. Das war eine Sache, mit der sich der Bauer nicht so beschäftigt hat. Der Bauer war eher für den Acker und für das große Vieh zuständig. Und das hat sich dann mit der Intensivhaltung nach dem Zweiten Weltkrieg total verändert. Also man hat dann Stallanlagen gebaut, man hat Mastanlagen gebaut und es wurde plötzlich zum Haupterwerb. Also viele, viele Hühner zu halten und daraus sein Einkommen zu erzielen, war ganz neu für die Betriebe. Es gab es so vorher noch nicht. Es war eher das klassische Großvieh, Schwein oder Kuh, die gehalten wurden. Jetzt plötzlich kam so das Huhn ins Spiel. Und mit dem Huhn hat sich auch die sonstige Bewirtschaftung des Hofes verändert, weil für die Hühner konnte das Futter nicht mehr selbst angebaut werden, um diese Hybridlinien entsprechend zu füttern nach ihren Bedürfnissen, sodass sie gesund blieben und viel Eier gelegt haben oder schnell wuchsen, brauchte man Fertigmischungen. Das heißt, man musste Futter einkaufen. Das wurde nicht mehr auf einem Hof produziert. Das heißt, Hühnerbetriebe waren Betriebe, die nicht unbedingt einen eigenen Acker bewirtschaftet haben. Das war auch komplett neu in der Landwirtschaft. Das gab es vorher nicht. Also vorher war es immer so der ganze Landwirt, der Vieh hat, aber eben auch Acker hat, den er bestellt. Und jetzt plötzlich hat sich das so separiert, dass es Betriebe gab, die haben dann nur noch Hühner, aber sonst praktisch nichts. Und die Frauen spielten da keine große Rolle mehr, hatte ich den Eindruck. Also sie sind so ein bisschen aus der Beziehung zum Huhn herausgedrängt worden. Ich glaube, am ehesten und am längsten haben sich solche Strukturen noch erhalten in so traditionellen Hühnergegenden wie in Frankreich, im Burgund. Da gibt es dieses berühmte Bresshuhn und diese Bäuerinnen aus der Bresse, die haben, glaube ich, noch ganz lange so an dieser Tradition festgehalten und hatten so den Stolz der Aufzucht von einem ganz besonders luxuriösen Huhn, So, das war eine besondere Ware, die wurde auch so geschätzt und wird bis heute auch so gehandelt und teuer bezahlt. Und da sind die Strukturen immer so ein bisschen kleiner geblieben.
Und wie alt wird ein Huhn, das so frei leben darf wie hier bei dir?
Ich hatte mal ein Huhn, das sehr alt geworden ist. Die war 12 und dann hat sie der Habicht geholt. Also sie hätte noch ein paar Jahre leben können, aber ja, nein, werden, ich weiß nicht, wie alt Hühner normal werden, aber 12, das war eine Seniorin, das hat man gemerkt, aber sie war noch irgendwie gut beieinander.
Wenn jetzt der Mensch das Huhn für Ei und Fleisch verwendet, hat das Huhn noch auch für die Medizin eine Bedeutung?
Ja, es gibt ja immer die Erzählung von, du hast eine Erkältung, isst eine Hühnersuppe. Das hat damit zu tun, dass das Zink im Fleisch gelöst wird und hilft gegen Erkältungskrankheiten. Das ist jetzt nicht Medizin, aber es gibt bei Mönchen in Asien den Spruch, dass Hühner als heckendurchquerendes Gemüse bezeichnet werden, weil sie ja eigentlich kein Fleisch essen durften, aber so Hühner waren dann auch nicht so wirklich Fleisch, also so eine Art von Gemüse, weiß es nicht so genau.
Weil es einmal durch die Hecke gelaufen ist. Ja. Und die Eier, verwendet man die für medizinische Zwecke? Oder?
Ja, es gibt zum Beispiel die Grippeimpfstoffeier. Also es gibt spezielle Eier, die unter besonders hygienischen Bedingungen gewonnen werden, Hühnereier, die dann bebrütet werden mit Grippevirus, das dann abgetötet wird, um daraus dann eine Impfdosis gegen Grippe zu gewinnen. Es gibt in Dresden eine große Fabrik, die wurde mal gegründet von einem Herrn Liegner, der hatte sehr viel Geld verdient mit dem Odol-Mundwasser. Der hat dann eine Fabrik gegründet, die lief dann auch zu DDR-Zeiten weiter und ist heute, ich glaube, es ist GlaxoSmithKline oder ein großer Pharmakonzern, der diese Fabrik in der Nähe von Dresden weiter betreibt und für die ganze Welt Grippeimpfstoffe herstellt. Und es sind sehr, sehr viele Eier, die dann dort bebrütet werden. Und dann gibt es eben den Grippeimpfstoff im Winter für die Nordhalbkugel und im Sommer wird er für die Südhalbkugel produziert, immer so umschichtig.
Und wie viel Ei braucht eine Dosis?
Ein Ei, eine Dosis.
Ach so,
tatsächlich so.
1:1?
Eins zu eins.
Ah ja, dann sind es natürlich eine Menge Eier.
Das ist eine Menge. Ich glaube, es ist 1 Milliarde Eier, die da pro Jahr gebraucht werden dafür. Mhm.
Und was können, weil jetzt gerade mein Blick wieder auf die Hühner fällt, können die auch gut hören, schmecken? Wie fühlen sie mit den Krallen? Oder?
Ja, also wenn man ihr zuschaut, sie macht ganz viel mit dem Schnabel. Das heißt, sie können mit dem Schnabel ähnlich gut fühlen wie wir mit den Fingerspitzen. Also Küken probieren ganz viel mit dem Schnabel aus und picken alles an, nicht unbedingt, weil sie es essen wollen, sondern weil sie es einfach untersuchen wollen. Dafür ist der Schnabel gut. Deswegen ist es so gemein, wenn man Hühnern die Schnäbel kürzt, um Federpicken zu vermeiden, weil es ist wirklich wie so eine Art Kopieren von einem Sinnesorgan. Es wird ihnen wirklich abgetrennt und es verursacht Schmerzen und es verursacht auch eine Art von Verstümmelung, weil sie diese Wahrnehmung nicht mehr haben, die ein Huhn hat, das einen ganz normalen Schnabel hat.
Und hört es gut?
Gute Frage. Hört es gut?
Beim Sehen ist es, hat es uns ja schon mal übertrumpft.
Ja, der Sehsinn ist natürlich bei so einem Tier, das immer gucken muss, dass es nicht ein anderes Tier auf isst.
Sehr wichtig.
Wichtig. Das heißt, das Faszinierende bei Hühnern ist auch, sie können unterschiedlich gucken mit den beiden Augen. Sie können dann mit dem linken Auge auf den Boden gucken und sehen, ist da irgendwas? Und sie sehen das sehr gut, wenn da irgendwas winzig Kleines ist, was trotzdem lecker schmeckt, dann sehen sie das. Und haben trotzdem immer einen Blick nach oben und können sehen, aha, da oben kreist eine Habicht, den behalte ich mal lieber im Auge.
Ach, mit einem
das heißt,
Auge?
Können,
wie so ein Chamäleon? Oder?
Ja, sie können quasi die Aufmerksamkeit hierhin und dahin richten. Das funktioniert beides. Sie müssen nicht den Kopf drehen, sondern sie können tatsächlich zugleich wahrnehmen.
Aber da sagt man immer so, das dumme Huhn, ne? Oder du dummes Huhn als Schimpfwort. Hältst du deine Hühner denn für dumm?
Nee, überhaupt nicht. Hühner sind leicht zu erschrecken. Ich glaube, diese Schreckhaftigkeit hat dafür gesorgt, dass man denkt, oh, die sind auch ein bisschen blöd, weil die regen sich auf und dann flattern sie wild durcheinander und sind in Panik. Dumm sind sie überhaupt nicht. Also jedes meiner Hühner hat so seinen eigenen Charakter, hat so das, was es besonders gut kann. Es hat eine bestimmte Art, auf mich zu reagieren. Manche sind Forscher, manche kommen wirklich angelaufen und sagen, jetzt streichel mich mal. Andere sind da so ein bisschen zurückhaltender und denken, ich bleib da mal lieber auf Abstand. Aber jedes hat so seinen eigenen Charakter und hat so seine Art, auf die Welt zu gucken und zu reagieren. Und mit Dummen hat das alles gar nichts zu tun. Also
das Huhn macht auch Rückschlüsse aus bestimmten Erfahrungen, oder?
Ja, es macht Rückschlüsse. Also ich hatte mal einen jungen Hahn. Da kam jemand vorbei aus der Nachbarschaft und sagte, du hast so schöne Hähne, ich gib's dir mal einen. Dann habe ich ihm einen Hahn gegeben. Und dann kam er ein paar Monate später und sagte, der Hahn ist so aggressiv, der pickt immer nach mir. Und ich gesagt, das kann auch gar nicht sein. Und bin dann hingefahren. Und dann sagt er, geh da nicht ins Gegen, er springt dich an. Und dann bin ich hingegangen und dann guckte der Hahn mich an und kam dann an und ließ sich auf den Arm nehmen und streicheln. Und es war ganz offensichtlich, er wusste, wer ich bin und hat mich wiedererkannt.
Und wollte offenbar zurück. Sonst hätte er den anderen nicht so verstoßen. Das heißt aber, wenn man jetzt etwas versteckt, das ein Huhn findet oder ihm irgendwelche Intelligenzaufgaben stellt, da stellt es sich klug an.
Ja, es gibt da ja eine Menge Tests, die mittlerweile gemacht werden in diesem Bereich der Nutztierethologie. Früher war das mehr so dieser Bereich von Verhaltensforschung. Da hat man sich mit bestimmten Instinkten und bestimmten Verhaltensmustern beschäftigt, wie Hackordnung und Prägung. Das hat dann so Leute wie Konrad Lorenz und andere interessiert. Die haben sich damit beschäftigt, weil es so sehr auffällig ist, wie Hühner da miteinander umgehen. Mittlerweile gibt es die Nutztierethologie, die sehr stark erforscht, was kann das Huhn, was kann das Küken, um auch herauszubekommen, wie hält man denn Hühner besser auch in so Massenhaltung, damit sie sich weniger langweilen, damit sie weniger Verhaltensweisen ausbilden, die eben schädlich sind. Deswegen gibt es da eine ganze Reihe von Forschungen, die sich damit beschäftigen. Aha, so ein Küken, was kann denn das eigentlich, wenn es auf die Welt kommt? Und das sind ganz erstaunliche Dinge. Also es gibt so Spaßvögel, die haben Küken auf Überraschungseier, diese gelben Kapseln geprägt. Und haben dann herausgefunden, wenn ein Küken folgt dieser Überraschungseikapsel und je mehr Überraschungseikapsel auf einem Haufen sind, desto besser findet das Küken das. Und dann haben sie angefangen, diese Eier zu verstecken hinter Schirmen. Das heißt, man hatte so zwei Schirme. Auf der einen Seite verschwanden zwei Kapseln hinter dem Schirm und auf der anderen Seite verschwanden drei Kapseln hinter dem Schirm. Und dann sollten die Küken wählen, wohin sie gehen. Und dann sind sie immer zu dem Schirm mit den mehr Kapseln gegangen. Und dann hat man aber noch, es ist noch ein bisschen komplizierter gemacht und hat gesagt, was passiert denn, wenn das Küken sieht, dass von dem Schirm mit dem mehr Kapseln auf die andere Seite wechseln. Das heißt, auf der einen Seite werden es weniger Kapseln, auf der anderen Seite mehr. Und dann sind die Küken auch mitgegangen und haben gesagt, okay, nein, wir haben jetzt mal ausgerechnet, da sind die Kapseln weniger, da sind sie mehr, also gehen wir wieder dahin.
Ah ja, das sind schon rechnerische Fähigkeiten.
Ja. Also Mengen, also große und kleine Mengen unterscheiden können Hühner wunderbar. Was ja aber auch gut ist, wenn man einen kleinen Futterberg hat und einen großen Futterberg, dass man erkennt, es ist auch nicht so überraschend, dass der große Futterberg attraktiver ist.
Und sonst fütterst du einfach Körner.
Ja, sie bekommen bei mir immer Weizen dazu gefüttert und ansonsten kaufe ich auch so eine Bio-Legehennen-Fertigmischung, weil ich dann weiß, dass alles drin ist, was sie brauchen, um sich gesund zu ernähren. Und dann gibt es natürlich Leckerlis. Es gibt, was sie wirklich gerne essen, ist, na, jenseits von Käse brauchen sie natürlich auch immer Gras. Also sie gehen auch gerne hier und essen Gras und dieses Carotin im Gras sorgt dann auch für schöne gelbe Eidotter und dieses gelbe Eidotter schmeckt dann auch einfach fantastisch. Es ist dann auch besser als von Hühnern, die kein Gras fressen können.
Aber die Eierschalenfarbe hat keine Aussage?
Nein, die hat keine Aussage auf den Geschmack des Eis und hat auch keine Aussage darüber, ob ein Ei gesünder oder weniger gesund ist. Das heißt, wenn wir weiße Eierschalen vermeiden, weil es uns irgendwie nicht so gesund vorkommt, hat das überhaupt nichts mit dem Ei selber zu tun. Die Eischale hat mit der Genetik des Huhns zu tun und es ist häufig so, dass weiße Eier von weißen Hühnern gelegt werden und braune Eier von farbigen Hühnern, aber es muss nicht so sein. Aber bei den Hybridrassen ist es so, dass die weißen Hybridhennen weiße Eier legen und die braunen Hybridhennen legen braune Eier.
Das heißt also, Amerika und Deutschland sind immer noch weltweit führend in der Hühnereierproduktion?
Es ist tatsächlich mittlerweile so, dass es mehr oder weniger ein Monopol gibt auf dem Markt für kommerzielle Legelinien und Mastlinien. Und dieses Monopol gehört zum großen Teil, also dieser Konzern, der diese Hybridhennen züchtet und verkauft, das ist der Lohmann Tierzucht. Also dieser Herr Lohmann hat irgendwann in den 50er Jahren ein Patent erworben auf eine dieser Chicken of Tomorrow Züchtungen und hat das in Deutschland für den deutschen Markt erworben. Und daraus ist ein riesengroßes Tierzuchtunternehmen geworden. Wenn man im Internet sucht, findet man zwar eine Webseite, aber auch nicht viel mehr. Es ist auch wirklich alles so ein bisschen, es wird auch so ein bisschen wenig bekannt gemacht, dass das so ist. Aber es ist tatsächlich so, dass diese gesamte Hühnergenetik in den Händen eines Konzerns liegt. Oder sagen wir zwei oder drei, die es weltweit gibt. Das war es aber auch. Und worauf da gezüchtet wird, nach welchen Merkmalen gezüchtet wird, das ist völlig unbekannt. Also es weiß niemand, es wird dann auch geheim gehalten, welche Legelinien aus welchen Elterntieren gezüchtet werden, worauf selektiert wird, auf Gesundheit, auf schnelles Wachstum, auf hohe Legeleistung. Das weiß niemand, das ist tatsächlich Firmengeheimnis. Und da, wo auch der Staat früher quasi in der Tierzucht mit involviert war, ist es heute tatsächlich rein in privatwirtschaftlicher Hand.
Da bin ich jetzt überrascht.
Ja, ich war auch sehr überrascht, dass das so ein starkes Monopol ist. War mir vorher auch nicht klar. Aber es sind wirklich Konzernstrukturen, die durch Aufkäufe und Zusammenlegung immer mehr und mehr und mehr in einzelne Hände gewandert sind. Und diese Unternehmen kontrollieren dann eben auch den Markt. Das heißt, es gibt 25 Milliarden Hühner auf der Welt, so viel wie von keinem anderen Tier. Und diese ganzen Hühner werden produziert von zwei, drei Konzernen, die dieses Monopol und die quasi ein Patent haben auf die Zucht dieser Tiere.
Und die verkaufen dann die Eier in die Welt?
Es ist sehr stark, wie soll man es nennen, durchgearbeitetes System. Also die haben die Elterntiere, die haben dann Betriebe, die die Elterntiere großziehen, um die Bruteier zu produzieren. Die haben dann auch die Brütereien, um die Küken auszubrüten. Und das, was an die Mäster- und Legehennenhalter geht, sind die Küken, nichts anderes. Also die verkaufen keine Eier, sondern die verkaufen das Küken. Oder die Junghenne dann. Das Ausbrüten von Küken läuft über Brütereien. Und ich glaube, dass diese Brütereien überwiegend zu diesen Konzernen gehören, von denen ich gesprochen habe. Und die verkaufen das dann an die Legehennenbetriebe und an die Mastbetriebe weiter. Für die Mastbetriebe hätte das für die Mastbetriebe schon, weil da männliche und weibliche Küken aufgezogen werden. Für die Legehennenbetriebe hat man wiederum das Problem, dass die ja nur weibliche Tiere wollen. Das heißt, sie hätten dann das Problem, was machen sie mit den männlichen Tieren, das jetzt quasi in die Brüterei ausgelagert ist als Problem. Und da in Deutschland es ja mittlerweile verboten ist, männliche Tiere aus Legelinien zu töten, gibt es lauter Versuche, das Geschlecht des Kükens schon im Ei zu bestimmen, damit die männlichen Tiere überhaupt gar nicht erst schlüpfen können. Jetzt ist es so, dass diese männlichen Tiere, Bruderhähne, werden die genannt, eben auch mit aufgezogen werden, ohne dass es wirklich einen Markt dafür gibt. Die wachsen halt sehr langsam, brauchen viel Futter und haben dann nicht das, was sich der Verbraucher erwartet von einem Masthähnchen. Die sind einfach schlank. Und schlanke Tiere, wie ihre Schwestern eben schlanke Legehennen sind, die darauf gezüchtet sind, viele Eier zu legen, aber nicht viel Fleisch anzusetzen. Deswegen ist dieses große Problem, was macht man mit dem Bruderhähnen?
Und was macht man mit denen?
Ja, die werden dieses Verbot des Kükentötens hat dazu geführt, dass die meisten deutschen Brütereien schlicht und ergreifend geschlossen wurden und die Küken aus ausländischen Brütereien bezogen werden, wo das Kükentöten nach wie vor erlaubt ist. Das heißt, man hat das Problem erstmal ins Ausland verlagert. Wenn Männchen Küken in Deutschland schlüpfen, werden sie häufig nach Polen gebracht oder in andere Betriebe im Ausland, wo sie dann unter Bedingungen, die wir gar nicht kontrollieren können, aufgezogen werden und werden dann wiederum exportiert in Märkte wie in Afrika zum Beispiel, um da die heimischen Märkte dann wiederum kaputt zu machen. Also es ist alles ein großes Problem mit diesem Bruderhähnen. Deswegen ist die große Hoffnung dann doch diese in ovo Selektion, das heißt, dass man das Ausbrüten eines männlichen Kükens nach dem so und so vielten Tag abbricht und nicht weiter ausbrütet.
Aber wie kann ich denn das Geschlecht im Ei bestimmen oder ändern?
Ja, das ist etwas, was die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt hat. Und es gibt schon bei Aristoteles so Tipps, so wenn das Ei ein bisschen spitzer ist, dann ist es ein Hahn. Wenn es ein bisschen runder ist, ist es eine Henne. Dann hat man es, das hat mir immer noch eine Hühnerhalterin erzählt, als ich als Studentin Hühner hatte. Nehmen Sie die Runden, das sind die Hennen. Es waren ja natürlich alles nur Hähne und das ist alles totaler Quatsch, aber das erzählt man sich bis heute. Es gab auch so andere Versuche herauszufinden, welches Geschlecht hat das Küken im Ei. Man wollte das bestimmen anhand der Größe der Luftlöcher in der Eischale. Dieses Ei, wenn man es genau beguckt, hat so kleine Poren. Und diese Poren sollen dafür sorgen, dass der Gasaustausch stattfindet in dem Ei, wenn sich das Küken entwickelt. Und anhand der Größe der Poren dachte man, okay, wenn es große Poren sind, muss es ja ein männliches Küken sein. Wenn es kleine Poren sind, ist es so ein kleines Mädchen, das braucht nicht so viel Luft. Hat sich auch nicht so richtig bewahrheitet. Aber heute gibt es tatsächlich Verfahren, da wird jedes Ei genommen, man bohrt in jede Eischale ein kleines Loch und saugt ein bisschen von der Flüssigkeit heraus, die wird dann wiederum über ein spezielles Verfahren bestimmt. Daran kann man erkennen, ob das ein männlich oder weiblich ist, das Tier. Und je nachdem, wie das Ergebnis ist, wird das Ei weiter bebrütet oder die Brut wird abgebrochen und es wird vernichtet. Und dann also es ist sehr aufwendig, also ein gentechnisches Verfahren, das noch sehr aufwendig ist, aber es funktioniert. Jetzt war lange die Überlegung, darf man das weiter betreiben als Verfahren, weil das funktioniert erst ab einem bestimmten Alter des Kükens im Ei. Also ich glaube, es muss schon eine Woche, muss der Embryo bebrütet sein, um das überhaupt bestimmen zu können. Und dann war die Überlegung, können aber Embryonen in dem Alter schon Schmerz empfinden oder nicht. Es war eine lange Diskussion, ob dieses Bestimmungsverfahren im Ei weiter erlaubt wird oder ob das auch verboten wird, weil es Gefahr geben kann, dass während des Bestimmungsprozesses, also wenn man dieses Ei anbohrt und das raussaugt, dass der Embryo Schmerzen empfinden könnte. Das ist jetzt aber tatsächlich so geregelt, dass man dieses Verfahren weiter benutzen kann.
Mhm. Na komm. Das ist auch nicht schlecht.
Ist auch lustig, wenn man denkt, die picken da so einfach so vor sich hin. Aber wenn es unterschiedliche Körner sind, leckere und nicht so leckere, also verschiedene Dinge, die da zusammengemischt sind, werden die trotzdem in dieser Geschwindigkeit das Leckere raussuchen können.
Hoffst du in diesem Jahr auf, ja, wieder auf Brut und neue Hühner?
Ja, ich nehme jedes Jahr vor, nein, jetzt mache ich das mal dieses Jahr nicht. 6 Hühner sind genug. Und dann beschließen die Hühner aber, na okay, wir wollen schon und fangen an zu brüten. Und dann kriegen sie mich, können sie mich weichklappen. Und dann besorge ich dann doch wieder irgendwelche Eier, die ich ihnen unterschieben kann. Dann geht es wieder von vorne los.
Ob Nicole weichgeklopft werden wird von ihren Hühnern und im Lauf des Jahres die Schar angewachsen sein wird? Mich haben sie in jedem Fall sehr für sich eingenommen. Es war schön, so mitten Mang in der Schar zu sitzen, die Hühner zu beobachten. War ganz schön was los. An die Bruderhähnchen möchte ich dabei gar nicht denken. Wenn ihr erfahren wollt, was Nicole außerdem noch über Hühner weiß und herausgefunden hat, lege ich euch sehr ihr Porträt Hühner ans Herz. Gerade erst erschienen. In der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin.